Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Maren Göckenjahn zu Gast. Sie ist Reproduktionsmedizinerin und mit ihr spreche ich darüber, welche Rolle das Gewicht beim Kinderwunsch spielt. Liebe Maren, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Sally, ich bin auch froh, dass ihr da seid.
Super, dann geht's direkt los. Körpergewicht ist ja für viele Menschen kein einfaches Thema und viele haben auch ein paar Kilo mehr als Normalgewicht oder ein paar Kilo mehr, als sie gerne hätten. Kannst du uns nochmal erklären, was eigentlich so aus medizinischer Sicht Normalgewicht ist?
Ich würde mir da ganz gerne die Natur zu Hilfe nehmen. Ich finde, die erklärt das ganz gut, zumindest für Frauen. Wenn wir junge Frauen anschauen oder auch schon Mädchen, Jugendliche, weibliche Jugendliche anschauen, dann ist die normale Pubertätsentwicklung und auch der normale Zyklus ein ganz schöner Indikator dafür, dass diese Person gesund ist und ein gesundes Gewicht hat. Und das finde ich spektakulär, dass die Natur sowas wie Sensoren dafür hat, ob der Körper gesund ist. Also bei Untergewicht ist der Zyklus unregelmäßig und die Pubertät tritt verspätet ein oder verzögert oder fängt an anzufangen mit Brustentwicklung, aber dann kommt es gar nicht dazu, dass die erste Periodenblutung auftritt oder ähnliches. Also der Verlauf ist gestört. Und genauso ist das mit dem Zyklus. Der kann sich auch verändern bei Untergewicht und genauso auch bei Übergewicht. Ich finde, die Definition von Normalgewicht hat auch unheimlich viel mit den Menschen zu tun, mit den eigentlichen Menschen, die sich selbst beurteilen. Und dazu gehört ein bisschen Kultur, also die kulturelle Haltung zum Gewicht. Das spielt eine große Rolle, wenn man auch in die Vergangenheit schaut. Dazu gehört vielleicht auch Ethnizität, Geografie. Dazu gehört, was ist denn eigentlich das Häufige in der Gesellschaft? Also in Gesellschaften, in denen die Menschen eher übergewichtig sind, ist das, was gewollt ist, nicht das Normale, sondern eigentlich die Frauen wollen oder die Menschen wollen eher dünn sein, sind aber tendenziell eher dicker, schwerer. Oder wenn in Gesellschaften zum Beispiel Essen total schlecht verfügbar ist, man sich wahnsinnig bemühen muss, um sich überhaupt gut ernähren zu können oder ausreichend ernähren zu können und die Menschen eher dünn sind, dann wollen die eigentlich eher schwerer sein und dann ist das eher so das, was als erstrebenswert scheint.
Ja, das hast du total gut erklärt und das darf man irgendwie nicht alles durcheinander werfen. Und wenn du jetzt mit Menschen sprichst, die ein Gewicht haben, das negativ auf ihre hormonelle Lage wirkt, dann geht es dir halt nicht darum, mit denen über Schönheitsideale zu sprechen oder über normal im Sinne von kulturell passend und auch da geht es auch nicht um Body Positivity, also ein Körper, der vielleicht an der Stelle ein Fettpölsterchen hat, wo man in den 90ern gesagt hat, oh mein Gott, alle müssen gärtenschlank sein, darum geht's halt nicht, ne?
Ja, ich finde, es ist total breit und ich würde auch sagen, es geht eigentlich um die Person selber. Wie geht's der Frau, wie geht's dem Mann mit seinem Gewicht, mit seiner Aktivität, mit seinem Leben, mit seinem Essen, mit dem Lebensalltag, mit Schwäche zum Beispiel auch. Ja, das gehört irgendwie alles dazu zum Gewicht. Und das lässt sich nicht so einfach in, ja, das ist in Ordnung, das entspricht dem typischen Gewicht oder so. Oder dem, in Anführungsstrichen, Normalgewicht. Sondern es ist etwas Individuelles. Ich habe, als ich gewusst habe, dass ihr kommt, habe ich mir überlegt, was ist denn für mich eigentlich ein gutes Gewicht?
Ja.
Und ich war in den letzten Wochen immer mal in schönen Museen, unter anderem auch hier in Dresden. Da gibt es die Alte Meister. Das sind so eine Gemäldegalerie mit richtig, richtig tollen, wirklich, wirklich unglaublich wertvollen Bildern. Ein Bild ist aus der Werkstatt von Tizian aus Italien aus dem 15. oder 16. Jahrhundert. Und da ist eine wunderschöne Frau. Die liegt auf so einer Landschaft. Auf der linken Seite des Bildes ist ein Baum, da ist ein rotes Kissen davor. Die Frau liegt auf diesem roten Kissen und auf einer weißen Decke, die da so hingehaucht ist. Und die Frau liegt richtig, richtig glücklich.
Ja.
Und sie ist total nackt.
Ja.
Und die wirkt. Also mehr als 500 Jahre her eine Frau, die glücklich in ihrem Körper zu sein scheint. Und die ist nicht schlank und die ist auch nicht übergewichtig. Die ist einfach richtig, richtig normal. Die hat schöne pralle Brüste, die hat ein kleines Bäuchlein, die hat tolle Oberschenkel, in den Muskeln sind aber auch ausreichend Fettgewebe. Ja. Und die sieht aus, wie als ob die fertil ist, fruchtbar, einen normalen Zyklus hat. Und die sieht aus, wie als könnte sie sehr gut schwanger werden oder vielleicht ist sie auch schon schwanger. Mhm. Und das finde ich toll. Das ist für mich Normalgewicht eigentlich.
Ja, genau. Das heißt, hier geht es nicht um dünn sein. Mhm. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, welchen Einfluss hat vielleicht zu viel Gewicht auf den Kinderwunsch, dann geht es bei dem ganzen Gespräch eben nicht um dünn sein, sondern es geht darum, welchen Einfluss hat das Gewicht? Und ich glaube, du hast es gerade auch schon angeklungen in deiner Erklärung. In der Medizin gibt es ja auch nicht eine Gewichtszahl oder das Gewicht wird ja auch eher durch den BMI ausgedrückt, weil der BMI zumindest berücksichtigt, welche Körpergröße ich habe. Mhm. Wie sieht es denn da aus? Also gibt der BMI irgendwelche Leitplanken oder Orientierungen, wo man sagen kann, in der Kinderwunschzeit sind da sozusagen Hinweisschilder?
Mhm. Ja, der Body Mass Index, das ist der BMI. Das ist so ein Marker, der berechnet wird aus dem Körpergewicht und der Körpergröße. Und so vor 100, 200 Jahren hatten viele Experten versucht, rauszufinden, was Gesundheit definiert, wie man Gesundheit aus Körpergröße und Körpergewicht definieren kann. Und die hatten aber die Männer im Blick. Die hatten eigentlich sogar auch, die wollten vermutlich Soldaten rekrutieren oder sowas. Die wollten gesunde Menschen, gesunde Männer rekrutieren und haben dann geguckt, welches Gewicht. Und dann nach Body Mass Index eingeordnet, wer könnte denn normaler sein als der andere und vielleicht auch leistungsfähiger als der andere anhand des Körpergewichts und der Größe.
Warum hält sich denn der BMI aber trotzdem
weil
in der
so
Medizin?
Einfach ist. Ja. Also ich meine, Körpergewicht kannst du super einfach messen und Größe auch. Obwohl, also ganz ehrlich, wir berechnen bei jeder Patientin den Body Mass Index in unserem System, in dem wir immer die Anamnese eingeben und fragen aber die Frau, wir nehmen uns noch nicht mal mehr die Mühe, wirklich zu sie auf die Waage zu stellen. Und das Gewicht, was die Frauen uns sagen, ist vermutlich auch eher ein gefühltes Gewicht. Das stimmt wahrscheinlich auch nicht so. Das ist auch ungefähr.
Ja.
Na, zumindest der Body Mass Index, der scheint für uns ein guter Indikator zu sein. Aber ist da eigentlich nicht so richtig. Erstens für Männer gemacht und zweitens auch doch nicht angemessen an das, was wir in der Gesellschaft sehen. Also Körpergewicht hat zugenommen seit 200 Jahren. Und wenn wir den gleichen Index nehmen und die gleichen Grenzwerte, die heute ja auch von der WHO ganz klar vorgegeben sind, das, was als normal bezeichnet wird, ist ein Body Mass Index von 18,5 bis 25. Das wäre normal. Was drüber hinausgeht, ist erstmal Übergewicht und dann Adipositas. Und was drunter ist, das Untergewicht. Und na klar, das ist ganz schön. Ich kann das jetzt einkategorieren. Ich kann dann sagen, das kommt immer gleich bei mir in dem System, auch in den Systemen, in denen wir Kinderwunschbehandlung eingeben, wird das dann immer sofort berechnet. Aha, diese Frau hat eben kein Normalgewicht oder sie hat Normalgewicht. Aber das heißt nicht viel. Eigentlich bräuchten wir zur Beurteilung des Körpers funktionelle Marker. Wir müssten wissen, wie viel Muskulatur steckt da drin in der Person.
Ist aber viel teurer zu messen, ne? Du hast ja gerade gesagt, die Frauen kommen hierher. Da kann man die fragen, wie groß bist du? Und man kann die entweder wiegen oder fragen, wie viel wiegst du? Auch das kostet fast nichts. Aber ein funktioneller Marker wäre halt auch viel teurer, ne?
Ja, man müsste zumindest umdenken. Man müsste halt Geräte haben, die das messen können. Also Wagen, die sehr viel aufwendiger sind mit Impedanzmessung oder ähnlichem, die dann Fettgewebsanteil machen. Schön wäre auch Fettgewebsverteilung. Das wird dann noch schwieriger. Das muss dann grafisch analysiert werden. Und auch Muskulatur. Wenn wir das hätten, hätten wir eine sehr viel bessere Aussage über den Körper.
Ja, ja, und das finde ich auch wichtig, ne? Also es geht eben darum, der BMI ist so ein günstig zu erhebender Marker, mit dem man erstmal vielleicht ganz grob gucken kann, wo liegt jemand. Und deswegen kann der auch in so vielen medizinischen Studien relativ kostengünstig nebenher erhoben werden. Und jetzt ist es ja schon so, dass man dann auch in einem höheren Gewichtsbereich dann schon sehen kann, dass es auch Nachteile für den Kinderwunsch gibt, oder?
Klar. Also wenn wir jetzt nochmal auf den Kinderwunsch zurückkommen, dann ist es so, dass die Frauen in der Gruppe des Normalgewichts vermutlich am ehesten auch den stabilsten Zyklus haben und, wenn man jetzt von vielen anderen Faktoren absieht, auch am ehesten bessere Chancen haben, schwanger zu werden als Frauen, die untergewichtig oder übergewichtig sind. Das hat übrigens auch viel damit zu tun, dass in dieses Gewicht natürlich schon der Anteil von Fettgewebe hineingeht. Also das kommt aus der Formel schon ein bisschen raus, aber nicht so stark, wie es eigentlich müsste. Wenn wir überlegen, warum ist Fettgewebe so krass wichtig für Fertilität, dann ist das auch total spannend. Fettgewebe selber also ist ja schon sowas wie so ein Signalgeber für die Gesundheit des Körpers. Das Gehirn, das spürt dadurch, dass das Fettgewebe Hormone produziert, wie viel Fettgewebe im Körper ist.
Ja, da muss ich noch mal kurz drauf rumreiten. Also ja. Das Fettgewebe produziert Hormone. Das liegt nicht nur schlafend in meinem Speckröllchen, sondern aktiv. Das ist aktiv.
Ja, leider nicht positiv aktiv, aber immerhin signalisiert es.
Ja.
Ja. Das signalisiert wahrscheinlich auch sowas wie Hungergefühl oder so. Aber vor allem signalisiert es, und das ist das, was mich als Reproduktionsmedizinerin oder Kinder- und Jugendgynäkologin beschäftigt und besonders interessiert, an den Hypothalamus. Wie gesund ist der Körper? Wie viel Fettgewebe liegt vor? Zu wenig Fettgewebe ist nicht gut. Dann muss die Hypophyse, die wird dann von dem Hypothalamus weniger angesteuert und die kommt erstmal in so einen Zustand, der eher schläft. Das bedeutet, keinen Zyklus und möglichst auch keine Schwangerschaft. Finde ich super. Der Körper wird geschützt vor den negativen Effekten der Schwangerschaft. Und das Kind eigentlich auch. Mhm. Ein Kind bei einer Frau, die stark untergewichtig ist, hat auch schwere Startchancen ins Leben. Es gibt etwas häufiger Fehlgeburten und es gibt auch natürlich mehr Kinder, die auch eine Mangelsituation haben in der Schwangerschaft, wenn eine Schwangerschaft eintritt. Das ist bekannt. Und da schützt die Natur. Wir können als Reproduktionsmedizinerinnen mit Medikamenten das umgehen und machen, dass die Frau trotzdem Zyklus hat und Ovulation und schwanger wird, aber die Risiken für die Schwangerschaft würden bleiben. Mhm. Durch das verringerte Fettgewebe und durch die verringerte Stabilität im Stoffwechsel und die guten Reserven, die die Frau braucht für die Schwangerschaft.
Ja, und jetzt heute leben wir ja in einer Situation, wo wir Defizite in der Nährstoffversorgung auch durch Nahrungsergänzungsmittel mal auffüllen können. Aber das ist ja was ganz Neues. Und das haben wir ja, also es ist ja sozusagen, wenn man unsere Evolution als Menschen betrachtet, ist das ein Wimpernschlag in der Zeitgeschichte. Und alles andere vorher war eben einfach so, dass ein geringes Körpergewicht hat automatisch eine Nährstoffmangelsituation bedeutet, weil es gab ja gar keine andere Möglichkeit, Nährstoffe zu bekommen, außer durch Essen. Und wenn man jetzt nochmal zurückdenkt, ne, es ist ja so, es gab ja mal den Mythos, dass man in der Schwangerschaft für zwei essen muss. Heute sagt man nicht mehr für zwei essen, sondern für zwei denken. Aber früher haben natürlich die Frauen, die ganz viel gegessen haben, auch gesündere Kinder bekommen, weil die dann mehr Nährstoffe hatten. Die konnten halt nicht die Zusatznährstoffe irgendwie mal schnell mit einem Tablettchen runterschlucken oder mit einer Kapsel. Und heute haben wir halt die Möglichkeit zu sagen, nein, danke, ich nehme keine extra Kalorien aus dem Industriezucker und ich nehme aber gerne hier drüben die Folsäure und was weiß ich für Mineralien, die noch alles hilfreich sind, aber es gab es halt nicht.
Ja, das stimmt, da hast du total recht. Und dass wahrscheinlich Gewicht oder auch Fettgewebsanteil oder Muskulaturanteil im Körper, also die Komposition des Körpers für jedes Individuum, auch was mit Nährstoff, Ausstattung oder Aufnahme zu tun hat. Das ist auch total wichtig, dass man das versteht. Untergewichtige Frauen können super gesund und fantastisch Nährstoffe aufgenommen haben, aber bei übergewichtigen Frauen heißt es auch nicht unbedingt, dass wenn sie mehr gegessen haben, dass sie dann mehr Nährstoffe haben.
Ja.
Also auch das ist nicht so einfach. Das muss man auch im Einzelfall angucken.
Ja, und jetzt nehme ich mal ein Beispiel, was bestimmt jeder kennt und sag, jo, aber meine Nachbarin, die hat echt viel Übergewicht und das sieht man auch. Und die ist aber easy dreimal schwanger geworden. Wie kann das sein?
Ja, das kann sein.
Wie?
Natur ist leider auch nicht ganz, ganz, ganz fair.
Ja.
Aber ich denke, dass wenn die Frau, obwohl sie übergewichtig ist, trotzdem einen regelmäßigen Zyklus hat, dann ist zumindest ein Teil der Regulation in Ordnung. Und dann ist es schon mal irgendwie ein Signal.
Das
funktioniert etwas im Körper.
Es kommt auch darauf an, sozusagen, wie robust ist der Zyklus gegenüber dieser Aktivität von Fettgewebe oder vielleicht auch, wahrscheinlich gibt es auch Unterschiede, dass das Fettgewebe nicht bei jeder Person exakt gleich aktiv ist und Hormone produziert. Und das kann man jetzt von außen nur an der Kilozahl nicht sehen.
Das stimmt, ganz genau. Das hast du auch richtig, richtig beschrieben. Und das ist auch, das erklärt vielleicht diese vermeintliche Ungerechtigkeit. Mhm. Ja. Ja.
Ja, genau. Und zu dir hier in die Kinderwunschklinik kommen ja dann Menschen, wo eben jetzt ein Jahr lang zum Beispiel keine Schwangerschaft eingetreten ist. Das sind dann eben leider die, wo man ja anfangen muss zu gucken, welche Faktoren könnten möglicherweise beteiligt sein. Und dann kann es ja schon sein, dass du auch mal sagen würdest, ich glaube, bei ihnen spielt Gewicht eine Rolle, oder?
Ja, du hast jetzt leider gesagt, eigentlich finde ich das toll.
Okay.
Ich finde, ja, also dieses Erstgespräch, was wir in der Kinderwunschsprechstunde führen mit Paaren, die ein ganz großes Ziel haben, super, super großen Wunsch, der sich noch nicht erfüllt hat. Die sind total motiviert, was zu ändern. Dass wir sprechen so in der Psychologie oder auch in der Motivationsmedizin davon, von einem teachable moment. Das heißt, die Frauen und die Männer, die kann ich erreichen. Mhm. Und deswegen ist es auch eine tolle Situation und gar nicht unbedingt leider, sondern da ist es gut, mal darüber zu reden. Wie ist es denn eigentlich? Wie fühlen Sie sich in Ihrem Körper? Wie geht es Ihnen? Wie denken Sie, ist Ihr Gewicht normal oder fühlen Sie sich eher zu schwer? Oder haben Sie das Gefühl, Ihnen fehlt irgendwie Gewicht, auch Stabilität und Stärke für eine Schwangerschaft, gerade für die Frauen jetzt, auf die Frauen bezogen. Und das ist ein tolles Gespräch, das ist wirklich ganz oft toll. Ein toller Ansatz, um dann auch Umdenken zu erzeugen. Das ist natürlich mit Rauchen oder Alkoholkonsum oder heute auch anderem Konsum von Drogen, wie zum Beispiel Hasch oder ähnlichem, auch so. Da an der Stelle können wir was ändern, da können wir Menschen erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten.
Ja, und die Menschen können auch was erreichen, weil wenn du die erreichst, klar, können die erreichen, möglicherweise genau, ihre Schwangerschaftswahrscheinlichkeit total zu erhöhen. Ne?
Ja. Ja. Oder zumindest, vielleicht noch nicht unbedingt Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, aber wenn Schwangerschaften eintreten, dann auch viel bessere Chancen, dass gesunde Kinder entwickeln oder Kinder sich gesund entwickeln.
Ja. Ja, und ehrlicherweise, selbst wenn keine Schwangerschaft eintritt, es ist ja nicht jedem Paar oder nicht jeder Frau, nicht jedem Mann kann die Medizin helfen, ein Baby zu bekommen. Hoffentlich ist es trotzdem ein positiver Beitrag in der, ich sag mal, Lebensbilanz, ne, in der Life Balance, in der man dann einen Schritt hin zu, ja, einer besseren Gesundheit macht, die hoffentlich, du hast ja auch gesagt, schwerer, ne, finde ich voll gut, dass du dieses Wort verwendest, weil dicker ist so total schuldbehaftet. Da denkt man immer so, ja, zu viele Pommes gegessen. Das ist so irgendwie schon gemein und böse, dass das hat, also, ne, und wenn man sich jetzt nochmal klar macht, also, wenn man schwerer ist und das auch rumträgt, das hat man halt jeden Tag dabei und trägt es rum und vielleicht hat man auch für sein Leben was davon, wenn es ein bisschen leichter ist. So, das hört sich direkt viel besser an.
Ich sage das ganz gern und ich versuche das auch wirklich konsequent durchzuziehen und auch meinen jüngeren Kolleginnen immer wieder zu sagen. Ich weiß durch so viele Gespräche mit so vielen unterschiedlichen Menschen, dass Körpergewicht und Übergewicht nicht einfach so kommt. Und es kommt auch nicht, weil man irgendwas falsch macht oder weil man irgendwie, ja, sondern es kommt, weil bestimmte Faktoren da waren, die unabhängig von der Person sind, weil Schicksal da war, unabhängig von der Person.
Verhaltensmuster, die sich gebildet haben.
Ja, oder
die dann,
familiär eine Vorbedingung ist oder ja, körperlich auch Vorbedingungen sind. Da kommen wir jetzt zu einem Syndrom, das in der Gynäkologie eine große Rolle spielt, nämlich das PCO-Syndrom. Ich finde, das ist wirklich schon ein sehr gutes und auch problematisches Beispiel dafür, dass sich auch Körperbedingungen und Bedingungen, die Menschen mitbekommen, auch an ihrem Gewicht zeigen und nicht unbedingt, dass auf gar keinen Fall irgendwas mit Schuld zu tun hat, das ist mir total wichtig.
Ja.
Und ich finde übrigens auch das Wort schwer deswegen gut, weil es wird ja auch ein bisschen schwerer.
Ja.
Das Leben wird ein bisschen schwerer durch das Gewicht. Und wenn das Gewicht sich normalisieren kann, wird es ein klein bisschen leichter.
Ja. Und jetzt machen wir noch mal kurz einen Schlenker. Wir haben auch eine Folge zum PCO-Syndrom, aber damit man jetzt nicht quasi hier unterbrechen und die andere Folge hören muss, kannst du uns noch mal kurz erklären, was das PCO-Syndrom denn ist?
Ja, das PCO-Syndrom ist eine häufige gynäkologische Erkrankung und man schätzt, dass vielleicht 7-10 oder vielleicht sogar 12% der Bevölkerung ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man guckt und wann man geguckt hat in Studien, das PCO-Syndrom aufweisen von den Frauen. Es sind besonders viele Frauen, die sich dann auch in den Kinderwunschsprechstunden wiederfinden, weil durch unregelmäßigen Zyklus sinkt die Chance, schnell schwanger zu werden. Es ist nicht ich versuche immer zu sagen, Frauen mit PCO-Syndrom werden nicht schlechter schwanger. Sie werden nur ein bisschen seltener die Chance, schwanger zu werden. Und sie sind auch nicht weniger fertil, sondern sie sind eigentlich besonders fruchtbar. Sie haben besonders gute Eierstöcke, starke Eierstöcke mit vielen, vielen Eizellen drin, die sich entwickeln könnten, aber leider funktionell zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben gehemmt sind. Daher kommen dann die langen Zyklen oder die ausbleibenden Zyklen. Und eigentlich können die Frauen sehr gut schwanger werden. Und wir müssen über das PCO-Syndrom hier reden, weil das PCO-Syndrom was damit zu tun hat, dass Gewicht zu stark steigt. Das ist wie so ein Kreislauf. Unregelmäßiger Zyklus macht eher Übergewicht. Mhm. Und Übergewicht macht eher auch unregelmäßige Zyklen.
Teufelskreis.
Totaler Teufelskreis. Und das ist auch gemein. Da sind die Frauen auch nicht mehr. Die können sehr, sehr schlecht selbstwirksam sein. Ich habe so viele Frauen in der Sprechstunde, die ich berate, die vor mir sitzen und sagen, ich bemühe mich mit dem Essen, ich kämpfe, ich mache Sport. Ich bin dann immer ganz überrascht, wie viele Schritte die am Tag machen. Ja. Dazu komme ich gar nicht. Obwohl ich einen Hund habe und hier viel arbeite, sagen die, wir haben bequem 10.000 Schritte und die nehmen trotzdem nicht ab. Und ich glaube das denen auch.
Ja.
Weil das PCO-Syndrom mit der Zyklusstörung und diesem Übergewicht dazu führt, dass sich diese Situation mit Übergewicht wie so eine Pattsituation, kommt da einfach nicht mehr weg, entwickelt. Und statt abzunehmen, werden die Frauen, obwohl sie sich total bemühen, kontinuierlich schwerer. Und das ist natürlich total belastend.
Ja.
Und was wir aber haben, ist Möglichkeiten, was zu verändern. Wir können mit bestimmten Untersuchungen rausfinden, ob eine Zuckerstoffwechselstörung vorliegt oder die Vorstufe vorliegt und dann auch was verbessern mit Medikamenten, die man auch dafür indizieren kann.
Ja, und kannst du nur der Vollständigkeit halber auch noch erklären, was die weiteren Symptome sind, die bei PCO auftreten können? Und ich sage können, weil die Diagnose ist ja nicht so einfach, dass man sagt, 1, 2, 3 abgezählt, sondern man kann verschiedene Kombinationen von diesen Symptomen haben.
Genau. Was ich jetzt noch verschwiegen hatte, war, dass es leider auch eine Auswirkung hat, in vielen Fällen, auf die männliche Geschlechtshormonbildung. Dadurch, dass die Eierstöcke so viele kleine Follikel aufweisen, produzieren die immer ein bisschen Östrogen, aber auch immer ein bisschen Testosteron. Und das Testosteron steigt im Körper an und hat dann irgendwann auch Auswirkungen auf das Aussehen oder kann es haben. Zum Beispiel wie Haarausfall und auch veränderte Gesichtsbehaarung, was ja natürlich total stört im sozialen Umfeld oder auch diese Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung so stark stört. Jeder Blick in den Spiegel wird schwierig, weil man immer überlegen muss, ob man nicht wieder Haare zupfen muss oder irgendwie gegen die Haare im Gesicht oder im Körper kämpfen muss. Und das nennt man Überfluss von männlichen Geschlechtshormonen, Hyperandrogenämie im Blut oder Hyperandrogenismus, also die Auswirkungen der männlichen Geschlechtshormone auf den Körper. Ich finde aber auch, das ist gar nicht nur schlecht. Männliche Geschlechtshormone im weiblichen Körper sind auch super.
Ja, man braucht die schon.
Die können was bewirken, die
braucht
man. Die machen uns stärker, die geben uns Power. Die machen die Muskulatur ein bisschen stärker. Das ist wie endogenes Doping. Die Frauen haben mehr Power, die können was leisten. Aber sie sind eben oft, wenn Übergewicht dazu kommt, gehemmt durch das schwere Gewicht.
Ja, und von diesen Symptomen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, also die männlichen Hormone und deren Erscheinung im Körper, dann die vielen kleinen Eibläschen, die da quasi stehen bleiben und was ist das dritte nochmal?
Die Zyklusstörung.
Die Zyklusstörung, genau.
Und das ist ja gerade das, was das mit dem Kinderwunsch
und das Gewicht
verbindet.
Selbst ist aber jetzt Stand heute oder auch die Insulinresistenz nicht Teil der Diagnose, richtig?
Nee, nicht Teil. Wir haben auch gerade, sind wir dabei, das eine schöne Leitlinie zu erarbeiten für die deutschsprachigen Länder im Sinne der Leitlinien von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, um PCO in verschiedenen Lebenssituationen zu klären, also Kindheit und Jugend, Pubertätsentwicklung und Auswirkungen auf die Gesundheit, Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen, aber auch, wir haben ein sehr schönes Kapitel verfasst über Kinderwunsch und PCO, was man da machen kann. Und es gibt ein paar Neuigkeiten, die sich auch entwickelt haben in den letzten Jahren, zum Beispiel auch zu Medikamenten. Aber was wirklich bleibt an Möglichkeit für die Therapie des PCO-Syndroms, ist die Möglichkeit, auch ohne Sexualhormone, also ohne orale Kontrazeption, das, was wir so klassischerweise als Pille bezeichnen, das PCO-Syndrom zu verbessern, nämlich indem man Insulinresistenz verbessert, die das Übergewicht macht. Und ich sage das deswegen, weil die Pille würde ja bei einer Frau mit Kinderwunsch überhaupt nicht helfen, denn dann hätte sie eine sichere Kontrazeption, könnte gar nicht schwanger werden, hätte zwar vielleicht weniger Auswirkungen eines unregelmäßigen Zyklus, weil der dann unter der Pille regelmäßig kommt und hätte auch weniger Auswirkungen der männlichen Sexualhormone, aber sie könnte gar nicht schwanger werden, hätte eine sichere Verhütung, bringt nichts. Also müsste man gerade für die Frauen sich was Neues ausdenken und das ist schon ziemlich lang etabliert, dass Metformin, der Insulinsensitizer, also diese Stoffwechselstörung, die auch das Übergewicht in diesem Teufelskreis mit einbezieht, dass das normalisiert werden kann. Und ich habe wirklich jetzt eigentlich schon ein Jahrzehnt lang unheimlich positive Erfahrungen mit der Motivation von Frauen zu gesundem Lebensstil. Also Lebensbedingungen verändern, gute Bewegung, gutes Essen, bewusst mit sich umgehen, verstehen, dass PCO-Syndrom eigentlich keine schlechte Erkrankung ist, sondern eine Bedingung, die man mitbringt, mit der man leben lernen muss, und Metformin kann helfen, das dann endlich dazu zu bringen, dass das Gewicht runtergeht und der Zyklus sich normalisiert. Und dann werden viele dieser Frauen, wenn sie sich darauf einlassen und das Metformin regelmäßig einnehmen und die Lebensbedingungen ändern, dann ganz spontan schwanger.
Ja, und das merkt man ja auch jetzt an dem Gespräch. Wir haben jetzt keinmal eine Kilozahl erwähnt und auch keine BMI-Zahl, ne? Das ist nicht so konkret, dass man jetzt sagen kann, du musst so und so viel wiegen oder so genau aussehen, sondern es geht eben viel mehr um diese weichen Faktoren, die Verhaltensfaktoren und darum, dass die Frauen individuell gucken, was kann ich denn jetzt bei mir verändern? Das macht es auf der anderen Seite auch schlechter greifbar, weil jeder kennt von YouTube die Videos, wo Leute in 8 Wochen irgendwie 12 Kilo abgenommen haben und so ihre Journey gefilmt haben, ne? Und das ist total so heldenmäßig und so, ne? Wo man dann so denkt, boah, yeah, das mache ich auch, 8 Wochen mich zusammenreißen. Aber
dann schwanger werden, dann schwanger sein, dann ist alles gut und dann kann ich ja für 2 essen. Das wäre natürlich
Genau. Das wäre das Schlechteste aus allen Welten, ne? Und das, was du jetzt erklärt hast, ist eben, manche Menschen bringen wirklich schwierige Bedingungen mit, um da einzusteigen. Aber das Ziel ist nicht dünn sein. Das Ziel ist eben, Lebensstil zu verbessern. Und da kann man jetzt eben auch nicht genau sagen, die und die Kilozahl ist ein Problem für den Kinderwunsch. Es sei denn, die Kilozahl ist so hoch, dass dann wieder eine Grenze zum Beispiel für Narkose ein Risiko ist. Mhm. Ne? Kannst du dazu noch was sagen?
Ah ja, jetzt habe ich, ich wollte so viel schon sagen. Ich wollte dir zum Beispiel erzählen, dass ich eben gerade, ich komme ja aus der Sprechstunde, ich habe ja eben noch meine Patientin gesehen.
Ja.
Und da war eine bezaubernde Frau, die ich jetzt vorbereite für Kinderwunschbehandlung, weil sie nämlich mehrere Eileiterschwangerschaften hat. Und sie saß vor mir und wiegt 105 Kilo. Mhm. Und es gibt einige Zentren hier in der Umgebung oder auch überhaupt wahrscheinlich viele in Deutschland, die sagen, ach, 100 Kilo ist so eine magische Grenze, man sollte Uhu werden, unter 100 müsste die Frau sein. Und es ist ja total brutal. Diese tolle Frau, die vor mir sitzt, ist nämlich 1,82.
Ich wollte gerade fragen. Ja.
Also da, so eine Grenze ist schon mal ganz schlecht.
Ja.
Und die Frau ist, das ist eine wirklich wunderschöne, stattliche Frau. Und ob die jetzt 105 Kilo oder 95 oder 75 Kilo wiegt, das interessiert mich überhaupt nicht. Sie ist froh, so wie sie ist. Wir haben jetzt besprochen, dass wenn sie möchte gerne im Winter anfangen, auch mit der Kinderwunschbehandlung vielleicht, dass sie dann versucht, noch mal ein bisschen gesunder sich zu ernähren und auch vielleicht ein bisschen bewusster auch sich zu bewegen. Sie fängt jetzt, ist alles so. Aber wenn ich kategorisch sagen würde, alle Frauen müssten unter 100 wiegen, dann würde ich die überhaupt nicht mehr erreichen. Dann würde die einen mega Schreck kriegen und sagen, pff, hier bleibe ich nicht. Und auch diese viele Kinderwunschzentren in Deutschland sagen, sie müssen unter 35 Body Mass Index kommen oder sogar unter 30 Body Mass Index. Dann sind die Frauen total geschockt, versuchen das über ein paar Monate, sind verzweifelt, weil sie es nicht schaffen. Oft ist das, man könnte jetzt, ich glaube gar nicht, dass das eine schlechte Idee ist. Es ist eigentlich eine gute Idee, zu sagen, es wäre besser, wenn ihr Gewicht sich normalisiert.
Ja, aber wie kommt man dahin?
Und auch nicht allein lassen, auch nicht sagen, kommen Sie wieder, wenn Sie unter 35 haben, ja, oder unter 30 sogar noch, sondern ich glaube, Sie könnten Ihre Chancen auf eine gesunde Schwangerschaft verbessern, wenn Sie das schaffen, Ihr Gewicht zu normalisieren, und ich versuche, Sie weiter zu begleiten.
Super.
Ja, das ist natürlich schwer. Und man muss dabei bleiben und man hat Termine, auch wenn man keine Kinderwunschbehandlung anbieten kann. Und das ist auch manchmal schwer. Also, aber ich finde, und da rede ich jetzt nicht nur als Reproduktionsmedizinerin, sondern vor allem als Ärztin und gynäkologische Endokrinologin, da sind wir auch gefragt. Durchaus dabei bleiben und Optionen anbieten. Und ihr habt, also du hast bestimmt auch schon, oder auch die Zuhörenden haben natürlich von diesen spektakulären Abnehmemedikamenten, die jetzt in den USA und auch in Deutschland den Markt quasi schwemmen und schon gar nicht mehr verfügbar sind, weil die gerne alle halten, gehört. Das ist nicht mehr so ausgerichtet wie das Insulin und das Metformin auf den Insulin, auf die Insulinhormonwirkung, sondern auf den Gegenspieler, das Glucagon. Glucagon-like Peptides, das sind die Medikamente, die man sich spritzt und in ganz unterschiedlichen Präparationen jetzt auf den Markt gekommen sind. Die sind effektiver als das Metformin. Die können relativ schnell Hungergefühl und Stoffwechsel verändern, sodass Frauen und Männer auch 5 bis 15% ihres Körpergewichts abnehmen können. Und das wäre natürlich spektakulär. Wir wissen, wenn
eine übergewichtige...
Man gibt einen Haken.
Ja.
Zurzeit gibt es noch einen großen Haken. Ist nicht gut verfügbar, ist teuer. Frauen müssen es selber bezahlen, wenn sie übergewichtig sind.
Ja.
Nur bei Diabetes zugelassen, sodass es bezahlt werden kann. Und ich finde, es gibt einen totalen Haken. Im Moment sieht es so aus, als ob man es sein Leben lang nehmen muss.
Mhm.
Und die Medikamente dürfen nicht in der Schwangerschaft genommen werden. Das heißt, man könnte damit anfangen, muss dann aber wieder aufhören und sollte 3 Monate warten, bis eine Schwangerschaft eintritt.
Mhm. Das ist ja prädestiniert für einen Jojo-Effekt.
Total. Es gibt erste Studien, wenn man wirklich dicht dabei bleibt, dann kommt eine Gewichtszunahme, aber die ist nicht mehr ganz so stark wie vorher, zumindest in den ersten 3 Monaten. Aber ich finde trotzdem, wenn es uns gelingt, mit relativ wenig mehr zu erreichen und vor allem die kontinuierliche Umstellung des Lebens zu erreichen, dann sind wir eigentlich besser dran.
Ja, ja, und wenn man jetzt mal so vielleicht auch auf den Gewichts- und Abnehmenverlauf guckt, dann ist es ja so, wenn das Gewicht sehr hoch ist, ist am Anfang ja auch bestimmte Sportarten zu machen super schwierig.
Total.
So. Wenn man aber sich dann ein bisschen runtergearbeitet hat, wird es schon irgendwann möglich, mal besser schwimmen zu gehen, vielleicht
walken.
Auch walken, ne, vielleicht in Richtung Joggen sich zu bewegen und alle diese Dinge, ne. Und wenn man das so als Gesamtstrategie sich vorstellt, dann ist ja kann ich schon verstehen, dass man vielleicht mit sowas anfängt, aber ne, für die Gesundheit insgesamt wäre es ja wichtig, dass man dann ab einem Punkt, wo es besser geht, sich auch mehr bewegt und da mehr macht. Und jetzt sprechen wir vielleicht auch gezielt nochmal über Frauen und Männer.
Ja,
also
genau.
Jetzt natürlich, die Frau ist diejenige, die schwanger werden möchte körperlich, und wenn sie eine Zyklusstörung hat, wird es schwierig, aber wenn ihr Freund sich neben ihr abends die Chipstüte auf dem Sofa aufmacht, dann weiß ich auch nicht, wie die das schaffen soll. Also ich habe ein BMI von 25. Ich dürfte also quasi laut BMI, ich bin 1,76 groß, kein Gramm mehr wiegen, oder ich hätte Übergewicht. Und ich falle jetzt auch eher in die Kategorie, wo man sagen würde, ja, 5 oder 10 Kilo würden halt gehen. Ich könnte immer noch von der Körperform so aussehen. Und wenn ich aber mit meinem Partner auf dem Sofa sitze und der macht eine Chipstüte auf, ich würde das auch nicht schaffen, davon nichts zu essen. Also Gewicht ist ja schon auch ein Beziehungsthema.
Total, ja. Ich finde sowieso auch Gewicht und wie fühle ich mich in meinem Körper ist ein Beziehungsthema.
Ja.
Also wir sind ja super nah dran am Thema Sex, was wir die ganze Zeit streifen und aber nicht angesprochen haben. Ne? Natürlich ist es so, dass wenn ich mich in meinem Körper nicht so wohl fühle, dann ist es auch schwieriger mit Sex, mit dem sich dem anderen öffnen, zulassen, dass eine Schwangerschaft eintritt, alleine durch diese super, super, super Nähe, die man zulassen muss. Und auch das sich selbst lieben ist dann schwieriger, wenn das alles schwer ist.
Ja.
Und dann das mit der Chipstüte, die ist ja eine Form von angelernter Tröstung.
Mhm.
Die Chipstüte abends, die beruhigt uns ja. Oder bei mir ist es eher die Schokolade, das gestehe ich. Und alle, die mich kennen, werden jetzt lachen, weil die das wissen. Das haben wir gelernt. Das ist wie so ein Tröster. Und da muss man halt ein bisschen dran arbeiten. Und wenn man weiß, dass ich mich so tröste, also hier in der Sprechstunde zum Beispiel, super, super Stress, dann esse ich ein Stück Schokolade, dann kann ich wieder weiterarbeiten. Dann wäre es wichtig, daran zu arbeiten und es anders zu machen. Abends zum Beispiel noch mal eine Runde rausgehen und miteinander vielleicht sogar Hand in Hand auf der Straße laufen und sich erzählen, wie der Tag gewesen ist, anstatt sich eher passiv auf das Sofa zu setzen. Oder ich finde auch, ich kenne so viele Paare, die wirklich ernst, und ich verstehe das, sagen, boah, nach so einem anstrengenden Arbeitstag komme ich nach Hause, komme in die Wohnung, schlepp mich noch die Treppe hoch, fall auf das Sofa und kann nicht mehr. Und das stimmt. Und dann brauchen die auch das Ausruhen, aber man kann sie auch im Stehen ausruhen zum Beispiel. Oder bei leichteren Formen von Sport, die eigentlich sogar eher natürlich mehr in die Entspannungstechnik übergehen, wie zum Beispiel Qigong, ist leicht erlernbar und total schön, um auch zu merken, dass man sich nicht aufs Sofa setzen muss, um sich zu entspannen, sondern kann sich auch dabei entspannen.
Man kann ja auch sich nach Hause schleppen und eine Pause machen. Das heißt ja nicht, ich muss festgeklebt auf dem Sofa bleiben bis 22.30 Uhr. Ich verstehe das schon, dass man vielleicht K.O. ist und dann liegt man erstmal da und braucht einen Moment, bis man nochmal irgendwie Antrieb gefasst hat, um was zu machen. Und das Problem ist ja nicht, dass ich mich da eine Dreiviertelstunde ausruhe, sondern das Problem ist, wenn ich bis 22.30 Uhr da festgeklebt haften bleibe.
Ja, das stimmt.
Ja, und beim Thema Sex, gerade in der Kinderwunschzeit, finde ich auch nochmal wichtig. Ne? Da ist ja Sexualität häufig nicht mehr nur ausgehend von Lust. Und wenn ich versuche, Sex zu haben und wirklich vaginal penetrativen Sex mit Ejakulation, damit eine Schwangerschaft eintreten kann, dann brauche ich eine Verbindung zu meinem Körper, wo ich erstmal mit mir eine Verbindung habe und mich frage, was kann mir denn jetzt Lust machen? Wie kann ich mich antören und nicht so eine Dynamik zwischen den Partnern? Mach du mich mal heiß? Nein, mach du. Das funktioniert nicht, sondern jeder muss schon ein bisschen in diese Situation reingehen und sagen, fass mich doch mal da an und guck doch mal hier und jetzt ziehe ich mal das an. Und dann kann das für die Paare auch gut funktionieren, wirklich über ein halbes Jahr oder ein Jahr Sex auf den Kalender abgestimmt zu haben, ohne dass es voll furchtbar ist.
Ja, und dazu gehören ja auch noch so viele andere Faktoren. Zum Beispiel Erschöpfung wird ganz häufig, wenn ich meine Paare frage, haben sie denn Sex gehabt? Dann sagen die, oh, doch, ich bin so erschöpft, ich kann es nicht, wir sind so anstrengend. Oder jetzt sagen viele, oh, wir haben so eine Hitze, draußen ist auch so eine Hitze, ich bin zu schwach. Und dann vielleicht wirklich noch mal rauslaufen, vielleicht zusammen joggen zu gehen, wenn es geht, oder walken.
Zusammen kalt duschen.
Ja, super. Kalt duschen ist auch super. Und dann könnte es frischer ins Bett gehen.
Ja, ja, genau. Und an der Stelle geht es eben nicht um, es geht nicht um dünn sein. Ne? Es geht um das Verhältnis zum eigenen Körper und natürlich, wir haben es auch anfangs schon gesagt, die individuellen Auswirkungen des Gewichts. Und da kann man jetzt eben nicht sagen, es ist die Kilozahl oder der BMI, da ist es problematisch. Mhm. Aber andersrum kann man leider sagen, Menschen, die in die Kinderwunschklinik kommen, Überraschung, die haben ein Problem, schwanger zu werden. Und dann kann man eben ausgehend von dem, was du erheben kannst als Ärztin, gucken, wo haben wir Angriffspunkte. Mhm. Und das war nochmal der Punkt. Ne? Ich habe am Anfang gesagt, warum ist es denn leider so mit dem Gewicht? Ich meinte das leider aufgrund, das ist halt unfair, ne? Weil man eben nicht sagen kann, die Nachbarin wiegt so und so viel, bei der ist es nicht so, das ist halt unfair. In dem Sinne leider, und du hast recht, zum Glück, da ist ein Angriffspunkt, wo man jetzt nicht sagt, das ist unveränderlich und dann gibt's eben Einflussmöglichkeiten. Und wenn wir jetzt aber noch mal ein bisschen im höheren Gewichtsbereich gucken, gibt's irgendwelche Aspekte der Kinderwunschbehandlung, Punktion, Narkose, ich weiß nicht, hormonelle Stimulation, wo dann das Gewicht ein Risikofaktor ist?
Ja. Also Gewicht ist ein Risikofaktor, medizinischer Risikofaktor. Gewicht erhöht das Risiko für Thrombosen, Gewicht erhöht das Risiko für Narkosezwischenfälle. Und das müssen wir gut überlegen. Und wir müssen das individuell auch absprechen für die Kinderwunschbehandlung. Und ich finde, das Allerwichtigste ist, dass wir Gewicht als Risikofaktor für die Schwangerschaft ansehen.
Ja.
Und
also was gibt es da für Risiken?
Also, wenn wir uns besonders adipöse Patientinnen anschauen, die mit einem Body-Mass-Index über 40 in unterschiedlichen Kategorien dann auch mal gestaffelt, noch mäßig und sehr schweres Übergewicht haben, die haben drastisches Risiko dafür, Diabetes zu bekommen in der Schwangerschaft, ein drastisches Risiko für Präeklampsien, Eklampsien, für großes Kind bei der Geburt, für Geburtskomplikationen bis hin ja, zum Steckenbleiben des Kindes, das ist die sogenannte Schulterdystokie, die ein Problem für die Geburtshelfer ganz plötzlich darstellen kann und auch wirklich schwierig sein kann. Der Kaiserschnitt ist schwieriger, das Kind kann sehr groß sein, aber es kann genauso gut bei einer schweren Frau, die stark übergewichtig ist, auch dazu führen, dass das Kind klein bleibt, weil die Plazenta nicht mehr mitkommt und nicht ausreichend versorgt, das Kind versorgt. Und diese Einheit zwischen Mutter und Kind aufgrund von Gefäßveränderungen nicht gut klappt. Das sind also wirklich, wenn man sagt, also wenn man den Schritt zurücktritt und noch mal drauf guckt, sind es fast alle Risiken in der Schwangerschaft, die sich durch Adipositas erhöhen. Und das müssen die Frauen schon wissen. Die Frauen, die das große Glück haben, noch einfach so spontan übergewichtig schwanger zu werden, die machen sich darüber keine Gedanken. Aber unsere Patientinnen aus der Kinderwunschsprechstunde, wo wir ein Stück weit helfen auf dem Weg zum Kind, da müssen wir darüber reden. Aber auch da würde ich sagen, habe ich unglaublich viel von meinen Patientinnen gelernt.
Ja.
Ja, wir sitzen ja hier in meinem Büro, auf meinem Schreibtisch sind Bilder und Karten von meiner von Patientinnen, die mir schreiben und die auch sagen, halten Sie mich bitte in Erinnerung. Sie haben mir gesagt, ich darf auf keinen Fall jetzt schwanger werden und es wäre gut, wenn Sie abnehmen. Und dann haben wir es doch geschafft und ich bin gut und gesund schwanger geworden. Und ich bin jetzt sogar das zweite Mal schwanger und auch das zweite Mal klappt es gut und gesund. Auch das ist wichtig, dass wir wissen, dass es auch gut gehen kann, wenn Medizin sorgfältig ist, wenn wir die Frauen gut begleiten, wenn wir bei der Narkose darauf achten, dass das Risiko höher ist und dann vielleicht nicht in in Zentren, die keine Notfallmedizin direkt um die Ecke haben, Frauen mit einem erhöhten Risiko betreuen, sondern zum Beispiel an Universitätskliniken.
Das heißt, es macht schon Sinn, dass ein kleines Zentrum, was jetzt nur ein Kinderwunschzentrum ist, in so einem Fall sagen würde, boah, okay, bei uns nicht ideal, bitte gehen Sie in die Uniklinik, weil ihr hier eine andere Betreuungsstruktur habt.
Ja, das macht Sinn.
Jetzt auch nochmal mit Blick auf die Risiken, ne? Wir sprechen ja jetzt nicht darüber, weil du und ich die Idee haben, haha, wenn wir den Frauen von ganz schlimmen Risiken erzählen, dann sind sie alle verängstigt und nehmen ab. Das ist ja Quatsch, ne? Sondern
ja, das glaube ich auch nicht so richtig. Ne?
Genau, wir sprechen ja über die Risiken, weil wir transparent sein möchten. Und dann ist aber der Schritt zu einer Lebensstiländerung, der passiert halt nicht durch Angst. Das weiß ich als Psychologin. Angst ist ganz schlecht für die Motivation. Angst führt eher dazu, dass die nächste Tafel Schokolade aufgemacht wird. Sondern es ist schon wichtig, transparent zu sein und ehrlich zu erklären, wie die Zahlen sind. Und dann aber zu sagen, aus psychologischer Sicht wird zum Beispiel sowas empfohlen, wie, das machst du bestimmt auch, dass man zu Leuten dann sagt, kann ich heute mit Ihnen über Ihr Gewicht sprechen? Möchten Sie mal mit mir darüber sprechen, was Sie schon alles an Abnehmversuchen probiert haben? Und dass man das auch nicht so als Misserfolg immer betrachtet, sondern sagt, lassen Sie uns mal gucken bei vorangegangenen Lebensstiländerungsversuchen. Was hat denn gut geklappt? Und nicht immer zu gucken, warum hat denn alles nicht funktioniert? Ja. Du wendest sowas bestimmt an, oder?
Ich hätte das jetzt nicht so schön beschreiben können wie du, aber ich vermute, ich wende das an. Also was mir zum Beispiel total wichtig ist, dass wenn Frauen ein Stückchen schaffen, Gewicht zu normalisieren, und wir reden ja auch nicht nur über übergewichtige, sondern auch über untergewichtige Frauen.
Ja.
Wenn die das schaffen, auch ein Stückchen Gewicht zu normalisieren, dann sage ich, das ist aber ganz toll. Wie haben sie das geschafft? Super, wie haben sie das geschafft? Und wie können wir sie dabei weiter unterstützen? Das finde ich total.
Genau, also nicht diese Perspektive, warum sind sie immer noch nicht da und da, sondern hey, was hat die erste Veränderung gebracht und können wir daran irgendwie anknüpfen, das stabilisieren, erhalten? Ne? Und ich finde auch immer eine wichtige Frage ist, wenn es um das Thema Gewicht geht, erstmal, ist das Gewicht aktuell stabil? Also weil sich über Abnehmen Gedanken zu machen, wenn die Person jetzt festgestellt hat, ups, der Trend in den letzten 12 Monaten oder 2 Jahren war eher, ich habe jedes Jahr 3 Kilo zugenommen, dann muss man auch erstmal sagen, hey, lass uns der Realität ins Auge sehen und erstmal gucken, was da los ist und nicht so viel Druck erzeugen, indem man jetzt bei jemandem, der dabei ist, zuzunehmen, das umzukehren in Abnehmen. Und ne, über PCO hatten wir gesprochen, wenn da jetzt vielleicht eine Phase im Leben dieser Person war, wo sich der Stoffwechsel sehr ungünstig verändert hat und tatsächlich Stoffwechselprozesse vorliegen, die zu dieser Gewichtszunahme auch beigetragen haben, dann sind wir ja ganz schnell bei diesem Schuldthema.
Total. Und da sage ich auch immer, dass nicht zunehmen auch schon Gewinn ist. Und ich sage auch immer, das versuche ich auch eigentlich in jedes Gespräch bei Frauen mit PCO und Übergewicht zu verpacken, dass das PCO-Syndrom das Zunehmen so leicht macht.
Ja.
Also PCO ist eigentlich eine Stoffwechselsituation, die macht, dass Reserven gebildet werden. Das ist eigentlich super. Die Frauen, die haben mega, mega Reserven. Ich nicht. Ich würde zum Beispiel, wenn ich irgendwie jetzt lange hinter einem Tier herlaufen müsste, um das jagen zu müssen, dann würde ich nicht hinterherkommen. Aber sie würde das. Sie hätte genügend Reserven und würde das schaffen. Ich versuche das auch ein bisschen positiv zu verpacken, natürlich. Aber leider macht PCO das Abnehmen so schwer.
Mhm.
So. Und dann kann man, glaube ich, leichter weitermachen und weiter nach so einer Ebene, auf der man ja auch ein Verständnis für gegenseitiges Situationen erzeugt hat, dann weitermachen.
Ja. Und welche Rolle spielt denn das Gewicht bei Männern für die Kinderwunschzeit?
Ja, stimmt, das wollte ich die ganze Zeit schon unterbringen, auch als wir vorhin noch über Sex geredet haben. Also Männer, wenn die mehr Fettgewebe haben, haben die auch mehr Östrogen.
Also mehr weibliche Hormone.
Ja, jetzt könntest du sagen, hä, warum das denn? Und das kann doch nicht sein, das sind doch Männer, das stimmt nicht. Frauen haben männliche Hormone, das hatten wir beim PCO-Syndrom besonders thematisiert. Aber Männer haben auch weibliche Hormone. Und das ist auch gut so. Die machen die ein bisschen weicher, die machen die ein bisschen zärtlicher, vielleicht auch ein bisschen emotionaler und so weiter. Aber wenn weibliche Hormone zu viel sind, und die kommen nämlich proportional aus dem Fettgewebe, die werden aus männlichen Geschlechtshormonen im Fettgewebe umgewandelt und entstehen im Fettgewebe, dann sind die Östrogene schädlich für die Spermienproduktion und auch für die Libido. Und dann ist es auch wieder schlecht.
Und warum können diese Männer sich nicht selber einfach mit Anabolika behandeln und sagen, super, Spritztestosteron? Also ganz kurze Lösungsmöglichkeit.
Das wäre ganz schlecht.
Ja, warum?
Weil das Testosteron dann wieder diese super feine Regulation zwischen der Hirnanhangsdrüse, die beim Mann genauso fein ist wie bei der Frau, nur eben nicht so zyklisch verläuft, stören würde. Und dann würde die Hirnanhangsdrüse und der Hypothalamus, der das alles regelt, denken, oh prima, hier ist genügend Testosteron, müssen wir nichts mehr machen. Und dann wird der Hoden nicht mehr angesteuert und produziert noch weniger Spermien.
Das heißt, wenn ich mir das Zeug spritze, habe ich das zwar in der Peripherie im Körper, also außen schwimmt das überall rum.
Vielleicht mehr Muskeln als Fettgewebe.
Genau, aber was nicht mehr funktioniert, ist sozusagen die schaltzentralen Kommunikation vom Gehirn zum Hoden. Ja. Und da wird ja die Hormonproduktion unbedingt gebraucht, um dann Spermien gut produzieren zu können, so, ne?
Und die Männer, die sehen vielleicht besser aus, sie hätten mehr Testosteron, hätten auch mehr
besser.
Libido.
Ich mache jetzt mal hier Anführungsstriche im Podcast, je nachdem, welches Schönheitsideal, ne?
Stimmt, ja. Aber vielleicht stärker und, weiß ich nicht, quasi männlicher.
Ja.
Und die hätten vielleicht auch mehr Libido. Haben sie bestimmt, wenn sie mehr Testosteron hätten, wenn sie selbst was von außen zuführen. Aber sie wären nicht fruchtbarer. Mhm. Das wäre also nur scheinbar eine Hilfe.
Okay, das heißt, das Problem auch bei Männern und Übergewicht ist, das Fettgewebe ist hormonell aktiv und schießt da quasi dazwischen. Und viele haben vielleicht schon mal sowas gehört wie, oh, in bestimmten Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Soja, da sind diese Phytoöstrogene drin, also Pflanzenstoffe, die weiblichen Hormonen ähneln. Und vielleicht nimmt man das so ein bisschen als Bedrohung wahr, dass man denkt, oh weia, das böse Soja macht unfruchtbar. Ja, vielleicht, aber das eigene Fettgewebe kann möglicherweise genauso Hormone ausschütten, die da endokrine Disruptoren sind das, ne? Die also das Hormonsystem durcheinander bringen, weil sie dazwischen funken sozusagen, ne?
Ja, genau.
Und dann würde das in so einem Kontext überhaupt nichts bringen, zu sagen, ich vermeide Phytoöstrogene aus.
Nee, das fände ich sogar schade.
Ne, aus zum Beispiel solchen Nahrungsmitteln und trage aber so ein Fettpölsterchen mit mir rum, was die ganze Zeit produziert.
Ja.
Ja. Und ist es dann so, dass das Übergewicht bei Männern auf diese Hormonproduktion wirkt oder gibt es noch andere, ja, sag ich mal, Faktoren, durch die das Übergewicht negativ auf die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit dann wirkt?
Ich glaube, das ist der wichtigste Faktor, würde ich jetzt erstmal denken. Aber auch wieder letztendlich darüber haben wir noch gar nicht geredet tatsächlich. Was Übergewicht oder Untergewicht langfristig für negative Folgen für die Gesundheit haben kann, über die Reproduktion hinaus. Und die können sich viel, viel früher einstellen bei Menschen, die stark übergewichtig oder stark untergewichtig sind. Und da meine ich jetzt vor allem, weil wir ja gerade über Übergewicht geredet haben, den hohen Blutdruck oder das begleitende Auftreten von Diabetes mellitus Typ 2, dem sogenannten Altersdiabetes, die natürlich auch zusätzlich zu diesem Effekt durch die Hormone und das Fettgewebe negative Auswirkungen haben können auf die Fruchtbarkeit. Oder, wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, die nötige Therapie, die dann entsteht, wie Antihypertensiva, also blutdrucksenkende Mittel, die auch die Libido beeinträchtigen können. Oder auch die Fettsenker können theoretisch auch Nebenwirkungen haben auf den Körper, die aber wiederum eigentlich den negativen Effekt des Übergewichts ausgleichen. Und wir müssen aber an einer Stelle ansetzen. Wir müssen versuchen, den Menschen wieder aktiver zu bekommen.
Mhm.
Wir müssen versuchen, so ein, auch finde ich, zum Beispiel Wasser statt zuckerhaltigen Getränke oder ganz einfache Sachen. Fleischverzicht, vegetarisch. Oder wenn es überhaupt gehen würde, dann vielleicht auch mal wochenweise vegan essen, um ganz anders zu denken, um neu zu strukturieren, neu anfangen und das Eingefahrene aufbrechen. Die tollen Grillfeste im Sommer ausgleichen und sagen eben, wir grillen heute mal nicht Fisch, Fleisch oder wir grillen Fisch und Zucchini oder andere tolle Sachen. Und wir haben neulich Ananas gegrillt, wir haben Ananassteaks gemacht, die waren, oder Melonensteaks, großartig.
Ja.
Ein bisschen umdenken in dem, was man bisher so macht, weil wir müssen alle umdenken, auch fürs Klima. Das hat das ist auch Thema bei uns hier in der Sprechstunde gerade. Und es ist, wir können alle davon profitieren. Für uns, für unsere Gesundheit langfristig.
Und was ich jetzt nochmal wichtig finde, du hast das den etwas schwammigen Begriff starkes Übergewicht verwendet in der Einleitung von dem, worüber wir es gesprochen haben. Ne? Das liegt nicht daran, dass wir hier absichtlich schwammig sind, sondern wir können eben keine Kilozahl oder keine BMI-Zahl sagen, wo man sagen kann, das ist die Problemzahl, sondern dieses Wort stark hängt eben immer auch ein bisschen davon ab, wie ist die Person. Und dann gibt es eben Personen, die haben leider mit einem Gewicht von so und so viel Kilo schon dieses Hormonproblem, dass die das Fettgewebe so viel Hormone produziert, dass es ihr natürliches Hormongleichgewicht durcheinander gebracht hat. Und dann gibt's andere, da ist der Effekt erst bei einem höheren Gewicht. Und das ist der Grund, warum wir hier nicht eine Kilozahl oder eine BMI-Zahl sagen können. Und das ist auch dieser bisschen unfaire Aspekt, dass es eben sein kann, die Nachbarin, die Kollegin, den Typ, den man aus dem Fußballverein kennt, der wiegt doch genauso viel wie ich und bei ihm ist es aber anders. Man muss es dann individuell gucken und was dann genau stark bedeutet und ab wo ein Problembereich anfängt, kann man nur in der Zusammenarbeit mit seiner eigenen Ärztin oder Arzt herausfinden und dann auch gucken, wo sind die Möglichkeiten der Einflussnahme.
Genau, also ich glaube, es ist tatsächlich sehr wichtig, individuell zu überlegen, wo kann man ansetzen, auch individuell an anderen Themen anzusetzen. Wir haben jetzt schon ganz schön lange geredet, aber es sind so viele Themen, die dazugehören, zum Beispiel auch psychische Besonderheiten, die Menschen mitbringen, auch Belastungen, die sie durch Trauma erlebt haben, Gewalterfahrungen, die eher auch dazu führen, dass sich das Essverhalten ändert, dass das Gewicht schwerer wird. Und es wäre auch so gut, wenn wir nicht immer nur denken, Kilo und Body Mass Index, darum um die Zahlen geht, sondern es geht darum, den Menschen wahrzunehmen und zu erkennen und zu überlegen, wie kann ich ihn wertschätzen und wertschätzend wahrnehmen und dann auch vielleicht ein Stückchen im Leben begleiten, sodass auch bestimmte Faktoren, die total drücken und pressen und viel wiegen, dann auch leichter werden können.
Ja, genau. Und als Psychologin mache ich das. Ich schaue dann mit den Menschen, gibt es emotionale Auslösesituationen, wo dir Essen hilft? Also ich schätze das auch erstmal wert als hilfreiche Strategie, um dieses emotionale Problem zu lösen. Und dann ist der nächste Schritt nicht, dass ich mit einem Rotstift und meinem erhobenen Zeigefinger komme und sage, mach das nicht mehr, sondern ich sage dann, okay, cool, jetzt haben wir herausgefunden, was dir hilft. Lass uns mal schauen, ob du Techniken mal testen kannst, die dir vielleicht auch helfen, sodass du eine Flexibilität hast und selber bestimmen kannst in einer emotionalen Belastungssituation. Löse ich jetzt dieses Problem mit einer Chipstüte oder löse ich es mit einem Spaziergang, so wie du eben gesagt hast? Und wenn ich dann zurückkomme und von meinem Spaziergang und meine emotionale Anspannung vielleicht ein kleines bisschen abgebaut habe, überlege ich dann nochmal, okay, rufe ich jetzt nochmal eine Freundin an oder suche ich jetzt nochmal das Gespräch mit der, ich sag mal, emotionalen Problemperson, die mich so auf die Palme gebracht hat oder durcheinander gebracht hat. Und da ist es immer wichtig, ausgehend bei dem Essverhalten erstmal zu gucken, welches Problem löst das Essen in der Situation und nicht direkt zu sagen, es ist schlecht und böse und muss weg. Und das ist so das Paradoxe darüber, dass man es erstmal anerkennt, kann man dann Wege zu finden, den Methodenkoffer zu erweitern. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch in dem Podcast schön rübergebracht, dass wir hier nicht die Tanten mit dem Rotstift sind, die sagen, falsche Kilozahl und jetzt müssen sie abnehmen.
Das hoffe ich.
Ja.
Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir.
Ja, super. Fehlt noch was oder haben wir eigentlich so das Thema ganz gut abgedeckt, Gewicht und Kinderwunsch?
Ich finde, wir haben es ganz gut abgedeckt. Es fehlt natürlich immer was und das PCO-Syndrom alleine ist ja so ein breites Feld und Untergewicht ist noch auch ein super, super breites Feld, aber ich finde so als ein Ansatz weiterzudenken und für sich selbst vielleicht auch, wenn man selber betroffen ist, irgendwie weiterzudenken, ist das, glaube ich, ganz gut gewesen, unser Gespräch.
Ja, super, das finde ich auch. Gewicht und Kinderwunsch ist keine reine Wohlfühlfrage, das haben wir heute besprochen. Sowohl zu viel Gewicht als auch zu wenig Gewicht können das Schwangerwerden beeinflussen. Als wichtige Botschaft möchte ich nochmal mitgeben, dass man nicht auf einen bestimmten BMI und schon gar nicht eine bestimmte Kleidergröße kommen muss. Und schon kleine Veränderungen von 5-10% können ein toller Anfang sein und manchmal sogar auch alles, was man braucht. Vielen Dank, liebe Maren, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.